Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Festspiele in Bregenz sind eröffnet. Wir sprechen über die beiden ersten Premieren, Opern von Verdi und Janacek. Dann hören wir, was die Stipendiaten der Villa Massimo in Rom bei ihrem Gastspiel in Weimar zeigen, zu hören bringen. Wir eröffnen eine Fazitreihe über neue Orte für die Kultur und wir besuchen die Kunsthalle Bremen. Dort hat man überrascht und erfreut festgestellt, dass viel mehr Künstlerinnen mit ihren Zeichnungen in der Sammlung vertreten sind als erwartet. Es ist immer eine einzigartige Stimmung. Die Sonne geht unter, die Dämmerung bricht an und auf der Seebühne auf dem Bodensee steigt die Spannung. Gestern wurden die Bregenzer Festspiele eröffnet mit Verdis La Traviata. Herz, Schmerz, Sehnsucht, Verdis Traviata in Bregenz gestern Abend. Heute nun gleich die nächste Premiere, die Ausflüge des Herrn Brocek, eine selten gespielte Oper von Leos Janacek, aufgeführt im Festspielhaus. Uwe Friedrich wird uns vom Auftakt-Doppelpack berichten. Er ist jetzt live aus Bregenz zugeschaltet. Herr Friedrich, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten auf der Seebühne nicht nur mitreißende Musik, sondern immer auch ein spektakuläres Bühnenbild. Diesmal dominiert ein riesiger Spiegel die Szenerie. Wie sieht denn dieser Spiegel aus? Welchen dramaturgischen Sinn erfüllt er denn?
Dieser Spiegel ist schon erstmal ungeheuer imposant, sieht zwischendurch durch geschicktes Licht und schon tolle, auch technisch toll gemachte Projektionen dann wirklich aus wie ein Spiegel. Es ist gar keiner, es sind eigentlich Stoffbahnen. Die große Enttäuschung ist aber, dass dieses technisch wahnsinnig aufwendige Teil dann doch relativ wenig macht. Zum dritten Akt, wenn es ans Sterben der Violetta geht, dann implodiert er. Es kommt eine riesige schwarze Kugel raus und geht langsam nach rechts unten, ein nicht so ganz subtiles Symbol für den Niedergang und für den Tod. Vorher gibt es sehr viel Wassergeplansche, es gibt sehr viel Aktion, sehr viel, man muss auch sagen, Rennerei auf dieser riesigen Bühne, die von Paolo Fantin gebaut wurde. Das ist der Standardpartner und Bühnenbildner von Damiano Micheletto, der es enttäuschenderweise aber nicht schafft, die intime Szenen dieser Traviata wirklich klein zu kriegen auf dieser Riesenbühne. Selbst da denkt man noch, ja, wo wuseln sie denn? Wer singt denn gerade? Eigentlich müssten sie doch allein sein in dieser Szene, aber es ist eine ganze Statistenschar drumherum.
Das ist natürlich immer ein Problem auf so einer ganz großen Bühne und Sie haben die Rennerei erwähnt, Herr Friedrich. Ich wollte natürlich nach der Regie fragen, vielleicht können Sie noch ein bisschen genauer skizzieren, was sich da im Einzelnen abgespielt hat zwischen diesen Figuren, die ja ganz, ganz intensiv Momente da erleben müssen.
Es wird verlegt in die 20er Jahre. Das hat natürlich große Möglichkeiten für bunte und glitzernde Kostüme und für Riesenparty im Wasser, Poolparty bei Flora Bervois im ersten Akt und dann im Grunde auch etwas melancholischer gestimmt im Karneval zum Schluss. Und es gibt ja noch die große Szene, wo Alfredo dann Violetta demütigt, als sie zurückgegangen ist nach Paris. Das Problem ist, dass das alles relativ spannungslos geschieht. Die sind arrangiert, die Personen da im Raum. Ja, okay, die sind alle da, wenn sie was zu singen haben. Aber dieses Violetta ist vom Blitz getroffen, die Kurtisane, jetzt hat sie vielleicht doch den richtigen gefunden. Und was sind da für Spannungen zwischen ihm und dem Vater? Das bleibt alles Behauptung letztlich.
Der ukrainische Dirigent Kirill Karabitz hat die Aufführung geleitet. Es gibt ja bei diesen Aufführungen im Freien ein ausgeklügeltes Klangverstärkungssystem. Haben denn der Dirigent und die Wiener Symphoniker Verdis Klänge irgendwie kunstvoll phrasieren können?
Ich fange mal andersrum an und daran merken Sie, worauf es hinauslaufen wird. Marjukka Teponen ist nämlich die Violetta Valerie und sie muss den Abend im Grunde alleine tragen und macht das bewundernswert großartig. Julien Baer ist der Alfredo Germont und da merkt man deutlich, das ist für ihn eine Grenzpartie. Er bräuchte jemand Hilfreicheren als Kirill Karabitz, der doch sehr rätselhafte Tempi anstößt, der die Spannung auch da immer wieder wegsuppen lässt, sodass dann die große Szene am Ende des ersten Aktes, wo Violetta diese Selbstreflexion hat und auch die Sterbeszene, sich doch beträchtlich ziehen. Und das bei einer so kurzen Oper, das ist kein gutes Zeichen.
Lassen Sie uns, Herr Friedrich, jetzt über die zweite Premiere sprechen. Heute Abend im Festspielhaus. Janáček's Die Ausflüge des Herrn Brocek. Diese Ausflüge haben es ja in sich. Sie führen diesen Herrn Brocek auf den Mond und ins Prag des 15. Jahrhunderts. Was ist das denn für eine Figur, die solche Trips unternimmt?
Brocek ist erstmal wahnsinnig unsympathisch. Das ist ein Spießbürger, ein Maulheld, ein Aufschneider, den eigentlich niemand so richtig mag. Er besitzt ein Haus und da wohnt ein Liebespaar, das sich so ein bisschen kabbelt. Der Liebhaber soll eifersüchtig gemacht werden und Brocek rechnet sich ernsthafte Chancen aus bei der jungen Frau. Das ist natürlich vollkommen grotesk. In einem alkoholisierten Traum halluziniert er sich auf den Mond. Das ist eine großartige Künstlersatire. Und dann im zweiten Akt in die Zeit der Hussitenkriege. Das Stück ist ja uraufgeführt worden in der Zeit, als die Tschechische Republik gerade nationale Einheit erlangt hat. Da wird auch zurückgeschaut auf die Geschichte. Ungeheuer melancholisch zum Teil und dann auch wahnsinnig witzig.
1920 in Prag uraufgeführt. Inszeniert hat diese Oper der US-Amerikaner Yuval Sharon. Wie hat er denn diesen satirischen Stoff jetzt in Szene gesetzt?
Also erstmal muss ich ihn sehr, sehr, sehr loben dafür, dass dieser Brocek bei ihm nicht wirklich sympathisch wird. Er hat ungeheures Gespür für den Witz, gerade im zweiten Akt auch für die Melancholie des Stücks und für diesen historischen Rückblick. Auch da hat es ungeheure Komik, wenn Brocek sich als Held stilisieren will, sich aber um Kopf und Kragen redet und fast hingerichtet wird. Auf dem Mond, ja, er hat von seinem Bühnen- und Kostümbildner John Bausor sich da eine Art kubistisches Ballett entwerfen lassen. Das finde ich nicht ganz so überzeugend. Das ist einen Dreh zu abstrahiert und dann passiert zwischen den Figuren relativ wenig, was dann im zweiten Akt wirklich, da merkt man, Yuval Sharon kann wirklich was handwerklich, wie er die Leute führt, wie die auch spielen. Das ist ganz, ganz großartig.
Jetzt wollen wir natürlich auch über die Musik sprechen, aber zunächst mal einen ganz kurzen Ausschnitt, bekommen einen musikalischen Eindruck. Man merkt es an diesen Klängen, da ist ziemlich viel Satire drin in dieser Musik von Janáček. Ist das gut rübergekommen?
Absolut. Robert Jindra hat die Wiener Symphoniker dirigiert und die haben alles, was diese Musik braucht. Sowohl das melancholisch zurückblickende als auch das scharf konturierte von Pauken und Trompeten, die ja bei Janáček so wahnsinnig wichtig sind. Es wird, ich erkennen. Ich würde jetzt nicht drauf schwören, dass jeder Takt drin ist. Aber im zweiten Akt, der gerne stark gekürzt wird, ist doch viel Musik, die ich noch nie im Theater gehört habe. Und auf einmal hat diese Musik so eine lyrische Witz und eine lyrische Melancholie. Und dazu kommen großartige Sänger. Peter Hoare ist der Brocek, der genau dieses Groteske des eigentlich unsympathischen Manns darstellen kann. Michail Schulpajews ist der Marzal mit einer unfassbar tollen Höhe, das ist sehr heikel geschrieben für den Tenor, und Tatev Baroyan als seine Geliebte. Und dann gibt's ganz, ganz viele kleine Rollen, die auch alle toll besetzt sind. Also heute Abend kann man dann sehr, sehr glücklich aus dem Opernhaus.
Also ein absoluter Gewinn, diese Janáček-Rarität bei den Bregenzer Festspielen. Die wurden jetzt eröffnet und von den beiden ersten Premieren hat uns Uwe Friedrich berichtet. Herr Friedrich, Dankeschön, guten Abend. Die Villa Massimo in Rom, das ist ein ganz wichtiger deutscher Kulturort in Italien. Wer den sogenannten Rompreis erhält, der kann dort 10 Monate leben und arbeiten. Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Literatur und Musik. Und alle 2 Jahre, da präsentiert die Villa Massimo Arbeiten von 2 akademischen Jahrgängen gleich bei Gastspielen in Deutschland. Unter dem Motto, wo die Zitronen glühen, ist die Villa Massimo diesmal zu Gast in Weimar mit Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Performances und Videoprojektionen. Den Auftakt heute hat Henry Bernhard erlebt. Er ist zugeschaltet. Herr Bernhard, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben uns vorab diese sonderbaren statischen Sounds im Hintergrund geschickt, die wir da gerade hören. Was ist das denn? Was hören wir denn da?
Ja, man stelle sich vor, ich liege in einem hüfthohen, von Wänden ummantelten Bett, blaues Licht um mich herum, ringsrum Lautsprecher. Das ist so ein immersives Erlebnis. Das ist eine Installation des Komponisten und Klangkünstlers Sina Fanisani aus dem Iran, der in Deutschland lebt. Und man kann sich da Raum und Klang richtig hingeben. Das Ganze findet statt in der Galerie ACC in Weimar. Und das ist die Schaltstelle des 4-tägigen Festivals, wo die Zitronen glühen in Weimar. Und jeder der 2 Dutzend Ex-Stipendiaten der Villa Massimo, einige in Paaren, haben einen eigenen Raum gestaltet in dieser ACC-Galerie. Und das ACC baut immer neue Räume für Ausstellungen auch. Die sind dann verwinkelt wie ein Hirn. Es gibt auch ganz kleine Kammern, wo man fast reinkriechen muss. Also fast, als ob man in Gedanken reinkriecht. Und dabei, bei dieser Ausstellung, sind dann Autoren, wie zum Beispiel auch Thomas Brosig und David Großmann, 4 Komponisten, Architekten und bildende Künstler. Und die Ausstellung selbst, würde ich sagen, ist eigentlich auch schon ein Exponat.
Wie kommt es denn, dass diese Villa Massimo jetzt mit ihren ehemaligen Stipendiaten diesmal zu Gast in Weimar ist?
Naja, die sind ja immer 10 Monate in Rom, finanziert durch Bundesmittel, und sollen dort ihren Freiraum haben, in inspirierender Atmosphäre. Und vor 20 Jahren ist die Idee entstanden, die sollen in Deutschland zeigen, was da entstanden ist. Und da gibt es dann alle 2 Jahre eine Präsentation in deutschem Bundesland, jeweils die letzten 2 Jahrgänge der Stipendiaten. Heute, die sind also gerade entweder 3 Wochen oder 1 Jahr zurück aus Rom. Und jetzt war Thüringen dran. Und das ist sicher keine Frage, welche Stadt da eigentlich nur in Frage kommt. Natürlich Weimar, geschichtsträchtig, geschichtsschwer. Alle Künste haben hier auch stattgefunden, um die es hier geht oder tun es noch. Und das sieht auch die Architektin Almut Grüntuch ernst so für ihr Metier. Die war auch mit in Rom und heute eben in Weimar.
Weimar ist ja auch eine sehr beliebte Universitätsstadt für Architekturstudierende. Und hier ist natürlich auch der Quellcode der Architekturgeschichte verankert und sichtbar. Ja, und das sieht man auch, wenn man hier durchläuft.
Und Almut Grüntuch-Ernst hat mit ihrem Mann in Rom ein besonderes Augenmerk auf die Interaktion zwischen Architektur und Pflanzen gelegt und Bäume vor allem. Und das inspiriert dann auch ihre Arbeit zurück in Deutschland.
Stellen denn die Stipendiatinnen und Stipendiaten ausschließlich ihre Ergebnisse vor, die in diesen 10 Monaten in Rom entstanden sind?
Ein klares Jein. Das ACC ist eine kleine Galerie als das materielle wie intellektuelle Zentrum dieses kleinen Festivals. Und wir sehen und hören dort Ansätze, auch Vollendetes, aber vielmehr den Weg dorthin. Das heißt, wir können eigentlich in den Kopf des Künstlers eintreten, sehen und hören, was er oder sie gefunden hat. Und Frank Motz, der Leiter der ACC-Galerie in Weimar, bringt das so auf den Punkt.
Es geht also nicht so sehr um das vollendete Werk, weil wir glauben, manchmal ist es interessanter, gerade für Leute wie mich, die von nichts eine Ahnung haben, 2 linke Pfoten, wie man so schön sagt, mal zu sehen, wie haben die das denn gemacht? Was wurde bei Brosig durchgestrichen und drüber geschrieben? Was natürlich bei Nietzsche ganz genauso interessant ist. Also es geht in dieser Ausstellung vor allem um Skizzen, Modelle, Entwürfe, Notizen, auch einzelne Sätze. Die gehören eben zu dieser Show genauso wie vom Künstler und der Künstlerin freigegebene, fast vollendete Werke. Mir selbst geht es so, dass ich dieses gewisse Etwas, was der Künstler eben hat, das ihn von mir unterscheidet, diese Lust am Neuen, Experimentieren und am künstlerischen Vollziehen, stets bewundert habe, weil es eben nicht in mir steckt.
Ja, das sagt Frank Motz, Leiter der ACC-Galerie. Umso größer dann seine eigene Lust an einer Teilhabe an diesen Vorgängen. Und Frank Motz ermöglicht seit 1990, muss man wirklich sagen, in diesem ACC, in dieser Galerie für zeitgenössische Kunst, in einem zunächst besetzten Haus, immer wieder, dass junge Künstler dort auftreten können mit ihren Werken, dass sie sich ausprobieren können. Also wirklich auch eine tolle Arbeit über 35, 36 Jahre jetzt inzwischen.
Die Galerie ACC, ist das der einzige Ort in Weimar, an dem ja für 4 Tage die Zitronen glühen?
Nein, alle 20, 25 Jahre arbeiten mal die ganz großen Dampfer in Weimar und die kleinen Beiboote zusammen. Neben dem ACC ist das jetzt die Musikhochschule, die Klassikstiftung mit dem Bauhausmuseum, die Gedenkstätte Buchenwald, die Bauhausuniversität, das Lichthauskino. Und der Eröffnungsfestakt heute war im Römischen Haus. Das ist ja auch ein mythischer Ort. Das ist sozusagen die erste Gestaltwertung des italienischen Klassizismus in Weimar. Als Vorbild die römischen Villen. Und das hat eben diese Bilder, diese Ideen hat Goethe damals aus Rom mitgebracht.
Also viele Orte, die da bespielt werden. Wie öffnet sich denn Weimar für den Besuch aus Rom?
Es gibt Konzerte, Lesungen, Installationen, Ausstellungen, auch Kunst im öffentlichen Raum. Die Ausstellung im ACC ist noch bis zum 4. Oktober. Im Bauhausmuseum gibt es eine Ausstellung. Am Samstag ist eine lange Nacht der Literatur in der Anna-Amalia-Bibliothek. Da liest unter anderem Thomas Brussig aus seinem neuen Roman. Da geht es, oh Wunder, in Weimar um Eckermann und Goethe. Mhm. Das Lichthauskino hat schon seit einem ganzen Monat eine Filmreihe, eine Stadt als Projektion Rom. Die Musikhochschule ist dabei, da laufen gerade die Meisterkurse und das ist das Schöne, die 4 Komponisten, die in der Villa Massimo waren in den letzten 2 Jahren, werden dort auch zu Lehrern. Die Teilnehmer an den Meisterkursen können Kompositionen einreichen, die werden dann angeschaut und am Abend dann auch gespielt mit 3 Ensembles. Also da geben die Stipendiaten auch direkt was zurück in Weimar. Auch die Architekten sollen Vorlesungen an der Bauhaus-Universität halten, sicher nicht an diesem Wochenende. Das kommt dann noch, der einzige Wermutstropfen, muss man sagen, dieses ganze Programm wurde eigentlich erst heute bekannt gegeben und das ist relativ schlecht für potenzielle Besucher.
Wo die Zitronen glühen, Villa Massimo zu Gast in Weimar, das Eröffnungswochenende, es dauert bis zum Sonntag. Vielen Dank an Henry Bernhard. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Vor fast 40 Jahren hat die New Yorker Künstlerinnengruppe Guerilla Girls auf einem großen Plakat gefragt, müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen? Und die Guerilla Girls haben lapidar noch festgestellt, weniger als 5% der Künstler im Metropolitan Museum sind Frauen. Seit Jahrhunderten haben Männer Akademien, Museen, Medien und Ankaufsjurys dominiert und sie haben, das kann man bitter feststellen, sie haben ganze Arbeit geleistet, um Künstlerinnen unsichtbar zu halten und damit vergessen zu machen. Viel hat sich an dem Zahlenverhältnis von Künstlerinnen in Kunstsammlungen bis heute nicht geändert, obwohl es selbstverständlich immer Künstlerinnen gab, und zwar viel mehr als allgemein bekannt. Das zeigt jetzt die Bremer Kunsthalle in der Ausstellung Mehr Frauen, Künstler, Bremer Künstlerinnen auf Papier. Annette Schneider berichtet.
Manchmal reicht eine kleine, völlig unverfängliche Idee, um vorherrschende Vorstellungen nachhaltig zu erschüttern. So wie das jüngste Forschungsprojekt der Bremer Kunsthalle, für das Friederike Quander mit ihrer Kollegin Nina Jansen die eigene Sammlung Bremer Handzeichnungen sichtete. Knapp 2000 Blätter von Künstlern und Künstlerinnen seien das gewesen, so die Kuratoren.
Das Ergebnis war insofern überraschend, weil wir festgestellt haben, dass ein viel größerer Teil, als man meinen könnte, zunächst von Frauen stand. Also in unserer normalen Sammlung sind Frauen nur zu einer ganz kleinen Prozentzahl vertreten und hier nun in der Ausstellung bestreiten sie fast ein Viertel der Blätter, die zu diesem Bestand gehören.
Bedenkt man, dass der Großteil der Arbeiten um 1900 entstand, als Frauen der Zutritt zu Akademien verboten war, erstaunt das Ergebnis von einem Frauenanteil von 24% noch mehr. Diese riesige Diskrepanz zur offiziellen Kunstsammlung erklärt die Wissenschaftlerin so.
Das hat damit zu tun, dass es eine regionale Sammlung ist und die Sammlung spiegelt viel mehr die Verhältnisse wider, wie sie tatsächlich sind. Also es gibt viele Bremer Künstlerinnen und die haben dann ihre Blätter auch der Sammlung geschenkt. Der Nachlass ist teilweise von Künstlerinnen hier ans Haus gekommen. Also es spiegelt einfach viel mehr die tatsächliche Zusammensetzung der Kunstschaffenden vor Ort wider.
Nun ermöglichen rund 60 Zeichnungen, Aquarelle und Radierungen sowie ein kleiner, kompakter Katalog mit vielen weiteren Abbildungen die Entdeckung der künstlerischen Vielfalt in der als kunstfeindlich verschrieenen, calvinistischen Handelsstadt an der Weser. Darunter sind Künstlerinnen, die bereits 1899 einen eigenen Bremer Malerinnenverein mit 46 Mitgliedern gründeten und vor deren Arbeiten selbst die Fachfrau Friederike Quander bekennen muss.
Die meisten Künstlerinnen kannte ich nicht. Und das ist das Tolle an der Ausstellung. Man kennt Paula Modersohn-Becker, vielleicht noch Clara Rilke-Westhoff, wenn man hier in Bremen sozialisiert ist. Und dann hört es schon auf, würde ich sagen. Und hier stellen wir jetzt wirklich eine Zahl an Bremer Künstlerinnen vor, wo man dann wirklich viele neue Namen für sich entdecken kann.
Marie Bock etwa. Sie zog in die freie, unkonventionelle Künstlerkolonie Worpswede, wo sie großformatige Kohleporträts schuf. Alles ist flüchtig skizziert, bis auf die Gesichter, deren ausgelaugte, erschöpfte Züge sie mit feinstem Strich festhält. Elisabeth Noltenius aquarelliert die mühsame Arbeit des Torfstechens, andere zeichnen Landschaften, Kinderporträts oder Stillleben. Eine Arbeit von Dora Bromberger fällt besonders auf. Das verstörende Aquarell zeigt einen Garten mit kleinem Tisch und zwei Stühlen, doch nichts deutet auf Menschen hin. Das Bild entstand 1935. Da hatte die Künstlerinnengruppe GEDOC die jüdische Künstlerin längst ausgeschlossen. 1941 wurde sie mit ihrer Schwester deportiert und in Minsk ermordet. Immer wieder brachen Künstlerinnen mit den vorherrschenden Konventionen. Toni Elster, Tochter aus gehobenem Hause, schleppte ihre Malsachen in eine No-Go-Area für Frauen. Im Bremer Industriehafen malte sie zwischen Smog, Dreck, körperlicher Arbeit und Rotlichtmilieu. Doch trotz aller Leidenschaft für die Kunst galt, so die Kuratorin,
man muss sagen, viele der Künstlerinnen konnten nicht davon leben, Kunst zu schaffen. Sie hatten eigentlich einen Brotjob, den sie hauptberuflich ausgeführt haben, sowas wie Haushälterin oder Lehrerin. Dann war oft nicht viel Zeit und auch nicht viel Geld. Und eine Zeichnung kann man eben zeit- und kostengünstig erstellen.
Gegen gesellschaftliche Widerstände wie das Akademieverbot oder die Ignoranz durch Museen, Sammler und Kritiker setzten die Künstlerinnen verstärkt auf eigene Netzwerke. Im Bremer Malerinnenverein etwa organisierten sie eigene Akt- und Grafikkurse, bald folgten erste Ausstellungen.
Aber auch eine Mäzenatenschaft, die sich explizit auf Frauen fokussiert. Frieda Strohm, die wir hier auch in der Ausstellung vorstellen, die hat eben schon im frühen 20. Jahrhundert, also wirklich in den 1910er Jahren, bewusst Blätter von Frauen, also wie von Paula Modersohn-Becker, angekauft und sie dann auch dem Kunstverein geschenkt. Also schon ganz früh ein Bewusstsein dafür, auf diese Sammlungsstrategie einzuwirken, die ja in der Zeit massiv ausgerichtet war auf die Kunst von Männern.
Und die es oft genug noch immer ist. Weshalb engagierte Forschungsprojekte wie das in Bremen so unendlich wichtig sind, um verkrustete Vorstellungen und verkrustete Verhältnisse aufzubrechen und zu zeigen, wie es früher wirklich war und wie es in Zukunft werden sollte. Ebenso wichtig ist es, die Ergebnisse sichtbar und nutzbar zu machen. Der Online-Katalog der Bremer Kunsthalle versammelt sämtliche Biografien und Arbeiten der vergessenen Künstlerinnen kostenlos und für jeden zugänglich.
Mehr Frauen, Bremer Künstlerinnen auf Papier. Die Ausstellung in der Kunsthalle Bremen ist bis Anfang November zu sehen. Annette Schneider berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Jetzt steht fest, wer ab Anfang September seine Filme bei den 83. Festspielen in Venedig zeigen darf. Darunter ist auch der deutsche Regisseur Werner Herzog. Er präsentiert im Rennen um den Goldenen Löwen seinen Film Bucking Festard mit den Schwestern Kate und Rooney Mara und Orlando Bloom. Darin geht es um die wahre Geschichte der unzertrennlichen Zwillingsschwestern Greta und Frida Chaplin. Zu den weiteren Highlights im Wettbewerb zählt der neue Film von Oscar-Preisträger Martin McDonagh, Wild Horse 9. Zur Eröffnung läuft der neue Film von Trainspotting-Regisseur Danny Boyle, Inc., der vom britischen Boulevardjournalismus erzählt. Die antike Stadt Chersonese auf der Halbinsel Krim gilt jetzt als bedrohte Welterbestätte. Das teilte das zuständige UNESCO-Komitee auf seiner Tagung in Südkorea mit. Als Grund wird angegeben, dass die Ukraine den Schutz der Städte seit der Besetzung der Krim durch Russland nicht mehr gewährleisten kann. Chersonese liegt in der Nähe der Hafenstadt Sevastopol und wurde zwischen dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus von griechischen Siedlern gegründet. Die Ruinen des historischen Ortes gehören seit 2013 zum UNESCO-Welterbe. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto hat eine Sammlung kultureller Artefakte aus der Region Papua erhalten, die illegal in die Vereinigten Staaten gebracht worden waren. Die Übergabe fand bei einem Treffen in Jakarta statt. Die Artefakte aus Papua sind Teil des kulturellen Erbes der Dani- und Asmat-Stämme sowie der Gemeinden am Sentani-See. Dazu gehören etwa traditionelle Steinäxte, die bei den Dani auch Symbole für Reichtum und Status waren und die etwa bei Hochzeiten verschenkt wurden. Laut dem indonesischen Kulturministerium hatten Provenienzforscher festgestellt, dass die Objekte aus Indonesien herausgeschmuggelt worden waren. Mit dem Film Zur Sache, Schätzchen wurde Werner Enke als Schauspieler an der Seite von Uschi Glas schlagartig bekannt. Jetzt ist er nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben. Werner Enke war nicht nur Schauspieler, sondern auch Maler und Drehbuchautor. 1968 erhielt er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Mays Bills, die auch Regie geführt hatte, das Filmband in Gold für die besten Filmdialoge in Zur Sache, Schätzchen. Die Kategorie wurde extra für den Film geschaffen. Auch die zweite Zusammenarbeit des Paares, Nicht fummeln, Liebling, wurde 1970 einer der erfolgreichsten Filme in deutschen Kinos. Was Werner Enke besonders machte, erzählte sein Freund, der Schauspieler Arndt Klawitter im Deutschlandfunk Kultur.
Sich keinem Label zu verschreiben, sich keiner Gruppe anzudienen, wie es Enke gemacht, auch immer nie gemacht hat, auf keiner Wahlveranstaltung zu sein. Er hat nur aus dem Eigenen geschöpft und war unfassbar konsequent in dieser Verweigerung. Und dabei aber auch immer abwegig, immer lakonisch und sehr, sehr fleißig dabei auch für sich. Und er hat mal gesagt, wenn das, und das fand ich irgendwie schön, wenn ich für Zeit statt für Geld arbeiten könnte, dann würde ich mehr tun.
An seine frühen Erfolge konnte Werner Enke später nicht mehr anknüpfen. 1985 zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.
Fazit.
Wir alle wissen, dass für die Wahrnehmung von Kunst, von Musik, Theater, Kultur ganz allgemein, dass dafür die Umgebung, die Atmosphäre, der Ort sehr wichtig ist. Der Genius Loki, der Geist eines Ortes. Welche wunderbaren Entdeckungen kann man da oft machen, wenn man in ein Konzert geht, in eine Theateraufführung, eine Ausstellung, eine Performance. Und über genau solche Orte, neue Orte, wollen wir sprechen in einer kleinen Fazit-Sommerreihe.
Der Siegerentwurf steht nun fest.
Für Sie alle soll ein kühnes Gebäude entstehen.
Das ist jetzt eines der Avantgarde-Modelle.
Sehr schön architektonisch.
Es ist einer der schönsten öffentlichen Plätze und jeder kann dorthin gehen.
Neue Orte für Kultur.
Neue Orte für Kultur, Erwartungen, Herausforderungen. In den vergangenen Monaten sind weltweit viele neue Kulturbauten eröffnet worden. Was ist denn da entstanden? Mit welchen Absichten wurden diese Häuser gebaut? Und welche sollte man sich vielleicht einmal genauer anschauen? Genau das wollen wir in unserer neuen Reihe Neue Orte für Kultur herausfinden. Und zum Auftakt ist meine Kollegin Laura Helena Wurth zu mir ins Studio gekommen. Hallo, schönen guten Abend.
Hallo.
Viele eindrucksvolle Kulturbauten sind in den vergangenen Monaten weltweit eröffnet worden, von den Vereinigten Arabischen Emiraten über die USA bis nach Dänemark. Ohne zu viel vorwegzunehmen, gibt es etwas, das all diesen Bauten verbindet?
Ja, das kann man schon sagen. Obwohl sie eben, wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt entstanden sind, verbindet sie ein gemeinsamer Kontext. Sie entstehen in einer Zeit, in der mehrere Kriege gleichzeitig stattfinden, in der an manchen Orten Kultur massiv gekürzt wird und an anderen Orten Kultur gezielt als Softpower eingesetzt wird, um politische Ziele zu verfolgen. Man sieht also, hinter jedem dieser Kulturorte steckt ein größerer gesellschaftlicher oder auch politischer Gedanke. Sie alle sollen aber Leuchttürme werden, also Orte, die weit ausstrahlen und signalisieren, hier passiert was, hier lohnt es sich herzukommen, kommt hierher in den Hafen.
Also es geht nicht nur um spektakuläre Architektur. Was erzählen denn diese Gebäude auch über die Gesellschaften, die sie bauen?
Sie zeigen immer auch, wie sich eine Gesellschaft selbst versteht. Wer soll Zugang zu Kultur haben? Welche Rolle spielt Öffentlichkeit? Welche Bedeutung misst ein Staat oder auch eine Stadtkultur überhaupt bei? Solche Fragen werden oft über Architektur beantwortet. Gebäude sind ja eben nie neutral. Sie transportieren immer auch ein gesellschaftliches Selbstverständnis und sind eben der Ort, an dem eine Gesellschaft sich ja darüber unterhalten kann, wer sie eigentlich sein will. Es sind also auch immer Orte der Selbstvergewisserung.
Kulturorte, die gab es ja schon immer. Aber das, was wir heute unter einem Museum oder einem Kulturhaus verstehen, das hat sich stark verändert. Wie hat sich denn diese Entwicklung vollzogen?
Das Museum, also der Kulturbau, an den man jetzt vielleicht einfach als erstes denkt, hat einen Ursprung, der ist gar nicht so leicht festzulegen, weil sich die Definitionen von dem, was eigentlich ein Museum ist, wahnsinnig stark immer wieder verändern. Das reicht eben von der philosophischen Fragestellung, was sammeln wir, wen sammeln wir nicht, hin zu der Definition des Ortes. Die Frage ist eben bei einem Museum, was darf da rein, was darf da raus, wen schließt man aus tatsächlich auch, wenn man etwas reinholt. Die Ursprünge findet man aber tatsächlich schon in der Antike, also im sogenannten Museion, dem Musentempel. Das war wie so ein eigener Bezirk, muss man sich vorstellen, in dem die Musen eben verehrt wurden. Aber es gab auch Orte der geistigen Bildung. Das war also ja so ein Ort, der geradezu ganzheitlich war. Und manchmal glaube ich, dass wir gerade langsam wieder dahin zurückgehen, das so wahrzunehmen. Und die klassische Definition des Deutschen Museumsbundes lautet aber, als Aufgabe des Museums sammeln, bewahren, forschen und ausstellen und vermitteln.
Immer häufiger fällt in diesem Zusammenhang ja auch der Begriff des dritten Ortes. Was bedeutet das?
Genau, der erste Ort ist das Zuhause, der zweite Ort ist die Arbeitsstätte und der dritte Ort beschreibt einen Raum, an dem Menschen sich aufhalten können, ohne dass sie was konsumieren müssen. Bibliotheken werden da oft als Paradebeispiel angeführt, aber eben auch Museen oder Kulturhäuser oder auch Theater können das sein, etwa eben mit frei zugänglichen Foyers, mit Innenhöfen, mit Vorplätzen. Damit verändert sich aber eben auch die Erwartung an so einen Kulturort. Die sollen heute nicht mehr nur Kunst zeigen oder Theater für ein ausgewähltes exklusives Publikum, sondern Orte der Begegnung, des gesellschaftlichen und demokratischen Austauschs
sein. Kann es denn auch sein, dass viele historische Museen mit diesem neuen Anspruch, mit diesen neuen Anforderungen an ihre Grenzen stoßen?
Genau, weil wenn man sich zum Beispiel den Louvre anschaut, das finde ich ein ganz gutes Beispiel, dann sieht man das sehr deutlich. Das Museum war eines der ersten öffentlichen Museen überhaupt und wurde am 10. August 1793 eröffnet. Das ist deswegen so wichtig, weil das genau ein Jahr nach dem Ende der französischen Monarchie war. Und das Louvre war ja eben auch ja, der Sitz der Könige, bevor sie nach Versailles zogen. Also da ist dann eben anstatt der Könige ein Museum eingezogen, was für alle zugänglich war. Gleichzeitig merkt man, der Bau ist mit Überfüllung komplett überfordert und ächzt. Es gibt bauliche Probleme und wie man leider ja mitbekommen hat, massive Sicherheitslücken. Also man merkt das ächzt an allen Ecken und Enden.
Den Begriff Leuchtturm hatten Sie gerade schon erwähnt, Frau Wurth. Haben sich denn die Hoffnungen und Budgets, die in solche Gebäude fließen, erfüllt? Zum Beispiel in Bilbao, dort wollte ja Frank Gehry mit seinem Guggenheim-Museum einer Industriestadt neues Leben einhauchen. Ist das gelungen?
Also in Bilbao ist das definitiv gelungen und deswegen versuchen so viele Städte das immer wieder und auch immer noch. Bilbao ist jetzt nun schon eine lange Weile her, dass das eröffnet hat, das immer noch zu wiederholen und damit eben dann auch Tourismus, Gastronomie, Hotellerie in der eigenen Stadt zu stärken. Ein gutes Beispiel finde ich dafür ist die Elbphilharmonie in Hamburg. Die war am Ende rund 10-mal so teuer wie geplant. Man erinnert sich, das hat natürlich zu vielen Skandalen und Unmut und sehr, sehr viel Kritik geführt. Heute ist sie aber wirklich das Wahrzeichen von Hamburg und bringt Menschen in ein Konzerthaus, die sonst wahrscheinlich nie in ein Konzerthaus gegangen wären. Daran sieht man dann schon wieder, wie wichtig eigentlich die Architektur ist, wenn es um die Zugänglichkeit geht. Und ein Gebäude kann ja Neugier wecken, Menschen dazu bringen, überhaupt erst zu denken, oh, das könnte ein spannender Ort sein, da will ich mal reingehen. In dem Sinne denkt da heute keiner mehr über die, ich glaube, 899 Millionen Euro nach, die das am Ende gekostet hat. Das heißt, ja, so ein Kulturort muss aber auch gar nicht unbedingt zwangsläufig ein Neubau sein. In unserer Reihe gibt es zum Beispiel auch ein ehemaliges Verlagsgebäude in Barcelona, das künftig zum Haus der Architektur wird, was natürlich wesentlich günstiger ist.
Ein berühmtes älteres Beispiel, die Oper in Sydney, die auch unglaublich viel teurer wurde und jetzt natürlich ein Wahrzeichen ist für den ganzen Kontinent. Wenn bestehende Gebäude umgenutzt werden können, wäre das doch die nachhaltigste Lösung, ohne Zweifel. Wie nachhaltig können denn Neubauten im Gegensatz dazu überhaupt sein?
Genau, also man muss sagen, ein Neubau kann natürlich nie so nachhaltig sein wie die Weiternutzung von einem bestehenden Gebäude. Einen alten Palazzo oder auch ein historisches Industriegebäude weiterzuverwenden ist, wenn es um den CO2-Ausstoß beim Bau geht, natürlich ökologisch die bessere Lösung. Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass sich nicht nur die sozialen Anforderungen an Museum oder an Kulturbauten verändert haben, sondern auch die technischen. Und dabei geht es dann um Fragen nach der Klimatisierung der Räume, wo es nicht nur darum geht, dass wenn die Temperaturen über 40 Grad Grad klettern man sich dort gut abkühlen kann, sondern auch darum, ob man überhaupt als Haus noch in Frage kommt für internationalen Leihverkehr. Denn wenn man eine alte Malerei, ein altes Kunstwerk ausleihen will, dann muss man, damit man das darf, bestimmte klimatische Bedingungen erfüllen, sonst streikt die Versicherung. Das heißt, wenn man überhaupt quasi ein Player auf diesem internationalen Leihverkehr sein muss, dann müssen die klimatischen Bedingungen stimmen, damit wir ganz tolle Werke auch weiterhin sehen können. Das heißt, da gibt es so verschiedene Ebenen, auf denen die Häuser das erfüllen müssen.
Was braucht denn ein moderner Kulturort heute? Kann man diese einfache Frage ja irgendwie stringent beantworten?
Naja, wir erwarten eben diese besondere Offenheit im Sinne von einem dritten Ort. Ein Theater fällt da manchmal raus, weil die machen ja erst später auf. Museen hingegen können das eben durch große Foyers oder Vorplätze einlösen. Gerade Neubauten lassen sich auf diese Anforderungen hin planen. Bei den historischen Häusern ist das immer ein bisschen schwieriger. Und es geht ganz oft, finde ich, merkt man darum, einerseits größtmögliche Sicherheit für die Werke darin, Beispiel Louvre, und andererseits größtmögliche Offenheit. Und diesen Spagat muss ein moderner Kulturort irgendwie aufnehmen.
Jetzt sind die Orte, die wir in den kommenden Wochen in unserer Fazitreihe besuchen werden, fast alle nicht in Deutschland. Ist Deutschland beim Kulturbau einfach vielleicht ein bisschen vorsichtig geworden, zu vorsichtig, zu verschlafen?
Zum Teil sicherlich. Hierzulande gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Regularien und häufig die Tendenz, dann lieber ein bisschen günstiger zu bauen, als besonders aufsehenerregend oder eben dieses Wagnis einzugehen. Gleichzeitig wieder das Beispiel der Elbphilharmonie, sieht man ja das Potenzial, was da auch wirklich drinstecken kann, weil eben diese Orte zu Identifikationsorten werden können, die wirklich wichtig sind. Außerdem muss man sagen, wir gucken uns ja jetzt die Orte an, die in diesem Jahr eröffnen. In den kommenden Jahren werden da aber so ein paar wirklich interessante Orte auch in Deutschland eröffnen. Also zum Beispiel das Literaturarchiv in Marbach hat einen Wettbewerb ausgeschrieben für ihr Forschungsarchiv. Und das ist ein ganz fantastisches Gebäude geworden. Der junge Architekt Gustav Düsing hat das gewonnen und einen ganz fragilen Bau gebaut, der sich eigentlich so aus der Erde herausschiebt und von oben aussieht wie ein geöffnetes Buch, was natürlich für das Literaturarchiv toll ist. Oder der Pritzker-Preisträger Francis Quéré, der erste deutsche Pritzker-Preisträger, baut in Plüschow in Mecklenburg-Vorpommern ein Museum of all places. Also demnach, glaube ich, kommt da einiges auf uns zu, was dann uns dazu bringt, vielleicht Deutschland wieder mehr in den Blick zu nehmen.
Neue Orte für Kultur. Morgen starten wir unsere Fazitreihe und besuchen den Sky Space des Land Art und Lichtkünstlers James Tyrrell im dänischen Aarhus. Laura Helena Wurth, vielen Dank.
Gerne.
Sommerzeit ist Urlaubszeit und das bedeutet für viele eine Reise ins Ausland. Ferien stehen für ferne, andere Länder, andere Sitten. Dabei gibt es auch in Deutschland selbstverständlich vieles zu entdecken. Und das weiß auch Akshay Rastogi aus Indien. Seit 4 Jahren lebt er in Deutschland. Er besucht deutsche Städte, um satirische Clips darüber zu machen. Und er erreicht damit mehr als 40.000 Follower. Matthias Dell stellt uns den Comedian und seine Arbeit vor.
In einem Punkt unterscheidet sich der Blick von Akshay Rastogi auf Deutschland überhaupt nicht von dem der Deutschen.
Oh my God, I'm getting some PTSD from all the Deutsche Bahn delay. They make you stuck at such random stations.
Wobei, ob die notorischen Verspätungen der Deutschen Bahn, die einen an unwirtlichen Bahnhöfen landen lassen, gleich eine posttraumatische Belastungsstörung bewirken, das ist vielleicht schon der freundliche Sarkasmus von Akshay Rastogi. Seit gut einem Jahr hat sich der Comedian auf seinem Instagram-Account auf kurze Porträts von deutschen Städten spezialisiert. 72 sind es schon.
Saarbrücken is what happens when a French city and a German village have a one-night stand and both regret it.
Den Durchbruch brachte Saarbrücken im letzten Herbst. Oder, wie Rastogi scherzt, das, was rauskommt, wenn ein deutsches und ein französisches Dorf einen one-night stand haben, den beide bereuen. Rastogi spricht seine lakonischen Punchlines mit ungerührtem Gesichtsausdruck vor wechselnden Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Stadt in die Handykamera. Überraschend war für ihn, wen er damit zum Lachen brachte.
When I started making content, being an immigrant myself.
Als ich anfing, Content über mein Leben als Einwanderer zu drehen, dachte ich, meine Videos wären was für andere Migranten, weil ich ein fremdes Land aus der Perspektive eines Migranten betrachte. Bis ich merkte, dass die Deutschen mehr Spaß hatten als die Migranten.
Was nicht zum Image der humorlosen Deutschen passt. Bei Live-Auftritten in kleinen Clubs ist es nicht anders. Auch wenn das deutsche Publikum zurückhaltend ist mit dem Lachen.
A lot of Germans come to my show as well.
Es kommen auch viele Deutsche zu meiner Show. Don't laugh, sie lachen nicht, aber sie kommen. Ich glaube, sie haben ihr Lachen so verinnerlicht. Nach der Show sind sie total happy und sagen, ja, du warst echt witzig. Und ich denke mir dann, vielleicht könntet ihr dann ja lachen, wenn ich auf der Bühne stehe.
Rastogis Humor ist trocken, sarkastisch. Seine Städteclips nennt er Roasts. Er verspottet die Orte, aber ist dabei nie bösartig, sondern genau.
Gelsenkirchen is like you left some cheese in the fridge, turned the fridge off, left your house and never came back.
Gelsenkirchen als Käse, den man im Kühlschrank vergisst, den Kühlschrank ausschaltet, das Haus verlässt und nie mehr wiederkommt. Die absurde Steigerung macht den freundlichen, aber treffenden Witz aus. Dass er etwas trifft, ist Rastogi wichtig. Deshalb bereitet er sich intensiv vor.
Ich verbringe Stunden über Stunden mit Recherche, bevor ich eine Reise mache, denn ich will nicht einfach nur drauf losplappern. Dann wäre ich nur irgendjemand, der sich ein Handy vors Gesicht hält und einfach losredet.
Zum Arbeitsethos des Comedians gehört auch, in der jeweiligen Stadt Einheimische zu befragen. Wobei er sich als nicht weiße Person gut überlegen muss, wer nahbar wirkt.
Germans. Approachable Germans, sorry.
Politische Äußerungen verkneift er sich oder verpackt sie in einen Witz über Wegbeschreibungen, wie im ansonsten für seine Schönheit von ihm gefeierten Erfurt.
Every time I wanted to go left in the city, they said right wing.
Hinter den lustigen Clips steckt für Akshay Rastogi gerade eine bittere Realität. Der 31-Jährige zog vor 4 Jahren nach Düsseldorf wegen des Jobs. Digitalmarketing, im Kontakt mit global führenden Unternehmen. Als seine Firma einen großen Kunden verlor, wurde Rastogi entlassen. Und hat trotz zahlloser Bewerbungen bislang keinen neuen Job gefunden. Im September läuft sein Visum aus.
But if I don't get a job, I don't know what Ausländerbehörde.
Wenn ich bis dahin keine Arbeit finde, weiß ich nicht, was die Ausländerbehörde machen wird. Ich habe ein B1-Zertifikat für Deutsch, habe den Einbürgerungstest gemacht und alle Formalitäten erledigt. Aber der fehlende Job kann mein Leben auf den Kopf stellen und alles zerstören, was ich mir in den letzten 4 Jahren aufgebaut habe, was mir etwas bedeutet, weil ich dafür hart gearbeitet habe.
Klingt sehr deutsch, eine Hauptmann-von-Köpenick-Situation. Ohne den Goodwill der Behörde müsste Rastogi Deutschland wohl verlassen, als hochqualifizierte, topmotivierte Arbeitskraft in Zeiten der Rezession. Über die Erfahrungen auf dem Amt hat er auch einen Clip gemacht. Darin hängt seine Visa-Verlängerung davon ab, wie der Sachbearbeiterin das Mittagessen geschmeckt hat.
Because your visa renewal depends on whether Frau Müller had a good lunch.
Oder ob jemand das Potenzial von Rastogis Comedy erkennt. Leben kann er von seiner satirischen Arbeit aktuell noch nicht. Aber sie hilft ihm, nicht zu verzweifeln. Auch weil Humor eine menschheitserhaltende Kraft hat.
You have to take life with humor. Humor can save humanity.
Matthias Dell über den indischen Comedian Akshay Rastogi und seinen Blick auf Deutschland. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm.
Der Spiegel zeigt Biss. Oder doch wenigstens Gebiss. Gleich 8-mal uns leuchten Jürgen Klopps Zähne entgegen. Hier steht einer, der lächeln, aber mit diesen irre riesigen und zahlreichen Zähnen auch zubeißen kann, meint Eva Töne, die in ihrem Spiegelartikel, übrigens nicht größer in Schrift gesetzt als das 8-fache Gebiss ins Bild, die optischen Veränderungen im Leben des künftigen Bundestrainers bilanziert. Und auch die kosmetische Nachhilfe, von denen sie erzählen. Fazit im Spiegel: Die Veränderungen von Klopp werden nicht gelesen als Handlungen eines möglicherweise verunsicherten Manns, der dem Druck klassischer Schönheitsideale nachgibt. Klopps Veränderungen sind kein Zeichen von Unterwerfung, sondern von Beherrschung. Hier ist ein Mann, der sich selbst genauso verbessert wie sein Team. Kann es einen besseren Anführer geben? Gewissermaßen muss man sich freuen, dass er sich noch nicht zum Bundespräsidenten transformiert hat, wobei das ja noch kommen kann. Noch einer mit Riesen-Ego, aber zu wenig Teamplayer, um trainertauglich zu sein und außerdem schon lange tot, Richard Wagner. Eigentlich wollte der seinen Ring ja nur ein paar Mal gratis aufführen lassen, dann das Theater einreißen und die Partitur verbrennen. Daran erinnert der Tagesspiegel. Es ist anders gekommen. Das Beharrungsvermögen des Festspielhauses in Bayreuth überstand bislang alle Krisen. Tagesspiegel-Autor Thomas Wochnick macht sie in seiner kleinen Gebrauchsanweisung nicht unbedingt fit, was Sitzfleisch und Musik angeht, aber fit für jeden Smalltalk in den Pausen. Etwa mit diesem Nietzsche-Zitat von 1888. Wagner ist eine Neurose. Thomas Mann können Sie gleich hinterher schieben. Er sprach von seiner leidenschaftlichen, oft von Zweifeln durchsetzten Bewunderung und von Wagner als schnupfendem sächsischen Gnom mit dem Bombentalent und dem schlechten Charakter. Die Trennung von Künstler, Werk und Ideologie wird im Fall Richard Wagner wohl nie wirklich gelingen und sollte es wohl auch gar nicht. Die Frage, wie Kunst und Schöpfer auseinanderzuhalten sind oder ob nicht gerade die Ambivalenz zum Vehikel für die Aufarbeitung taugt, bleibt auch im Jahr 2026 Debattenthema. Jetzt sind Sie Tagesspiegel gebrieft für Pausentalk. Falls Sie die Zähne dann aber nicht auseinanderkriegen, sind Sie womöglich geflasht von der Musik. Kann alles passieren. Ob die KI denn auch Wagner-Musik hinkriegen würde? Nur 3% aller Hörer können erkennen, ob Musik von Menschen komponiert oder von künstlicher Intelligenz erzeugt wurde, belehrt uns die Welt und führt ein Gespräch mit dem Tech-Experten und Musiker Stefan Baumann, der ausführt, wie man sich als Künstler gegen die Flut der Töne schützt, die der Musikgenerator Suno derzeit auf die Plattformen schmeißt. Die KI kümmert sich allerdings vor allem um Songs, kommt also über 3 Minuten nicht hinaus. Da wird sie Wagners Endloswerke also noch nicht in den Griff kriegen. Aber klar, das Kopieren und Jonglieren gehörte immer schon zum Musikgeschäft. Bei Bach und Vivaldi etwa war es nicht Diebstahl, sondern Ehrensache. Bemerkenswert aber ist dieser Satz von Stefan Baumann in der Welt. Als Musiker verwende ich gar keine generative KI, weil die Körperlichkeit beim Spielen eines Instruments und die Interaktion in der Band etwas sind, was die App, die auf dem Laptop läuft, nicht ersetzen kann. Uff, und seufz, würde es im Comic jetzt womöglich heißen. Wir schauen noch kurz in die Taz. Die berichtet, dass in Südeuropa, wo der Sommer auch nicht die kleinste Pause einlegt, manche Kinos freien Eintritt bieten. Einfach mal abkühlen und Luft schnappen. Vielleicht, so die Taz, erklärt sich so der Erfolg von Christopher Nolans Odyssee. Da kann man gleich 3 Stunden cool bleiben, bei Hitze mit Odysseus chillen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.